have watched. Unguided, we have helped them progress. And seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered. Until...
Ihr Katz, den kritischen Film-Podcast, Folge 83 mit Jenny Jecke.
Hallo.
Lara Kalbert.
Tschö.
Und seit 7000 Jahren schauen wir uns Filme an. Aber jetzt müssen wir einschreiten, denn Chloe Zhao's Eternals ist im Kino. Ich bin Christian Eichler. Hi. Jenny, komplizierte Frage zum Anfang. Wenn du eine Eternal wärst, bei welcher historischen Figur fändest du das cool, wenn du das eigentlich gewesen wärst?
Wenn ich eine historische Figur gewesen wäre, die auch ein Eternal gewesen wäre?
Also ich habe mir das bei mir so vorgestellt, ich fände, also bei den Eternals finden wir ja dann raus, dass manche historischen Figuren, die wir alle kennen, eigentlich Angelina Jolie oder Richard Madden oder sowas zum Beispiel waren. Und ich dachte bei mir zum Beispiel, ich hätte es lustig gefunden, wenn ich zum Beispiel Diogenes gewesen wäre, der aus dem Fass einfach, wenn jetzt rauskommen würde. Ach, das war übrigens ich. Ich war das Bild dafür. Hast du irgendwen, wo du denkst, das wäre eigentlich ganz cool, der gewesen zu sein?
Also, eine meiner liebsten historischen Figuren ist Joseph Fouché, der während der Französischen Revolution und unter Napoleon Politik gemacht hat. Und das war ein sehr grauer, langweiliger Mann mit wahnsinnig viel Macht und Einfluss. Und da finde ich die Idee nett, dass der in Wirklichkeit ein ewiges, 7000 Jahre altes Wesen mit Superkräften ist, aber sich dann trotzdem so gibt, als wäre er einfach ein willfähriger Bürokrat.
Lara, hast du irgendwen?
Mary Shelley. Ich hätte gern Frankenstein geschrieben.
Ja, da gab's auch so ein Videospiel zu. Hast du das gespielt, wo es darum ging? Das hatte ich mir irgendwann auf so einer Gamescom gespielt.
Ich glaube, ich hab's damals auf der Gamescom auch angespielt, aber ich hab's dann nie die Vollversion gespielt. Gab's die überhaupt?
Mhm, ja, aber ich glaube, es war nicht so umfangreich oder sowas. Aber Die Ewigkeit ist auf jeden Fall ja nicht nur eine scheinbare Eigenschaft des MCU, sondern auch Thema vom 26. Film in dieser Reihe. Der ist von Chloe Zhao, die ja in diesem Jahr als zweite Frau überhaupt den Oscar für beste Regie gewonnen hat. Nomadland, bester Film geworden. Die erste Frau war ja Kathryn Bigelow, über die machen wir übrigens das Special am Ende des Monats. Und sogar zwei Specials in diesem Monat, weil ich im Urlaub war. Morgen nämlich noch das zu Jodorowsky. Also falls ihr die beide hören wollt, könnt ihr uns unterstützen, steadyhq.com/katz. Zhao ist 82 in Beijing geboren, also schon jemand unserer Generation, würde ich sagen. Vater Businessman, Mutter Krankenschwester, Happy Together von Wong Kar-wai war ein ganz wichtiger Film für sie beim Aufwachsen. Sie ist in UK auf eine Privatschule gegangen, später dann in die USA, hat Film studiert. Und ja, arbeitet in ihren Filmen oft mit Nicht-Schauspielenden zusammen. Oft geht es so um die Nähe der Community, in der Weite der Landschaft, wie brüchig auch solche Bünde vielleicht sein können in der heutigen Zeit. Songs My Brother Taught Me war ihr so Debüt- und Achtungserfolg eigentlich. The Rider dann so ein, ich würde sagen, Riesengeheimtipp. Also viele hatten ihn als Geheimtipp auf der Liste. Und damit Nomadland halt auf einmal diesen unglaublichen Aufstieg gehabt. Venedig gewonnen, zum eigentlich jetzt, muss man sagen, Megastar geworden beim MCU dabei. Und es geht übrigens nach Eternals ja weiter mit Dracula bei Universal. Die wollten ja auch mal so ein Monster Cinematic Universe machen, haben diese Idee dann wieder verworfen, als da die Mumie mit Tom Cruise so gefloppt ist und jetzt ja unterschiedliche FilmemacherInnen dafür engagiert und Dracula von Zhao soll dann auch so Sci-Fi-Elemente haben. Also sie bleibt auf jeden Fall, also sie geht beziehungsweise mit dem nächsten Film nicht zurück in diesen Indie-Kosmos, sondern bleibt erstmal im großen Studiosystem. Pling, Christian from the Future hier. Ich schneide das jetzt gerade am Freitag. Und da haben wir diese Woche noch eine Nachricht bekommen. Und zwar macht Chloe Zhao einen Star Wars Film. Man wusste, also da sind ja viele verschiedene Projekte geplant. Taika Waititi soll ja da seinen Film machen. Und Rian Johnson soll ja eigentlich auch noch eine Trilogie machen und so weiter. Und wir wussten ja auch länger schon, dass Kevin Feige, also der Head vom MCU, dass der auch irgendwie einen Star Wars Film scheinbar macht. Und jetzt ist klar, da wird Chloe Zhao Regie führen. Ich habe das mit sehr viel Magengrummeln auf jeden Fall aufgenommen, diese Nachricht. Also ja, wir können glaube ich sagen, wir haben Chloe Zhao an das große Kapital verloren. Pling. Und ja, in Eternals geht's um Heldinnen vom Planeten Olympia, die über die Menschheit wachen, sie vor Deviants beschützen sollen. Das sind so böse Weltraumhunde, habe ich jetzt immer aufgeschrieben. Und die Frage ist immer, sollen die eigentlich eingreifen in diese Entwicklung der Menschheit? Sie haben so einen großen, ja, intergalaktischen Boss, Ashram, der sagt, nein, haltet euch raus. Es geht nur um das Beschützen der Menschheit. Die streiten sich dabei öfter drüber und haben unterschiedliche Einstellungen dazu. Also es gibt zum Beispiel Phastos, das ist so das technische Genie der Gruppe, gespielt von Brian Tyree Henry, der eigentlich immer den Menschen mit seinen Entwicklungen weiterhelfen will. Es gibt den Mind-Controller Druid, gespielt von Barry Keoghan, der sie eher befrieden will mit seinen Fähigkeiten. Und dann eben noch andere Eternals. Insgesamt sind es 10, die wohl bekannteste vielleicht, also auf Schauspielseite Angelina Jolie als Kriegsgöttin Thena. Und ja, es gibt viel schon im Internet zu lesen, zu hören über diesen Film. Und ich würde vielleicht mal anfangen, nicht direkt euch fragen zu wollen, wie ist dieser Film jetzt im MCU verortet oder so, sondern erstmal vielleicht offener, Jenny, was ist es für dich für ein Film geworden?
Also es ist ein Film, der damit kämpft, dass er im MCU entstanden ist. Und also meiner Meinung nach. Und auch so ein bisschen daraus natürlich auch zehrt, aus diesem MCU und vor allem natürlich der Marvel-Mythologie, die dahinter steht. Das ist nicht sowas, wo man merkt, da ist jemand irgendwie widerwillig in einem Studio-Kontext und muss jetzt diesen Stoff umsetzen. Das auf jeden Fall nicht. Da ist auf jeden Fall ein tiefes Interesse und eine tiefe Leidenschaft, glaube ich, auch spürbar in diesem Film für diese Eternals und ihre Geschichte aus den Jack Kirby-Comics. Aber so richtig kommen diese verschiedenen Impulse, die kreativen Impulse, das Produzentenkino von Kevin Feige, der ja der Chef von Marvel Studios ist, und das, sage ich mal, Autorenfilmer-Kino von Chloe Zhao, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, nicht so zusammen, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat.
Warum nicht? Was würdest du sagen? Warum passt da irgendwas nicht?
Also ich glaube, dass die Stärke des Films nicht das Erzählen ist. Ich glaube, er hat eine interessante Erzählung an sich durch die diversen Flashbacks, die sehr ungewohnt sind, so in ihrem Rhythmus, in so einem Blockbuster dieser Größe, würde ich mal sagen. Aber die Stärke dieses Films ist so dieses Durchleben dieser Zeiten und Räume, die die Eternals in ihrem Leben durchschreiten und ihrem 7000 Jahre währenden Leben. Es ist so, sind so diese Momente, wo man dann auch stark den Einfluss von Terrence Malick zum Beispiel merkt. Und das Studio-Kino führt eben auch dazu, notgedrungenerweise, weil der Film muss ja verkauft werden, dass da auch diese furchtbaren Deviants drin rumhopsen, die irgendwie gar nicht interessieren so richtig, obwohl das, glaube ich, faszinierende Kreaturen in ihrer Anlage sind und in ihrem Hintergrund. Es führt dazu, dass die Action-Szenen zum Beispiel im Grunde so, wenn man die Figurenbewegungen anschaut, genauso aussehen wie in Avengers Endgame, nur ein bisschen schlauer inszeniert sind. Also das sind so Dinge, die für mich nicht zusammenkommen in dem Film. Da hatte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft.
Wie hast du den wahrgenommen, Lara?
Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Film für dieses MCU, obwohl er jetzt gar nicht inhaltlich so die Handlung des Großen und Ganzen voranbringt, wie es jetzt vielleicht ein Avengers oder die großen Endgame-Filme oder Infinity-Filme gemacht haben. Aber er macht an vielen, vielen kleinen und größeren Stellen was vorher eben nicht drin war. Sei es jetzt das sehr diverse Casting, was auch hinter, also nicht nur die Rollen an sich, sondern auch wer die Rollen spielt, sei es also auf Produktionsebene, sei es aber auch wie so ein Film gemacht ist, das Durchbrechen der sogenannten MCU-Formel. Und das ist für mich schon, macht thematisch auch noch ein, zwei Sachen auf, die vorher nicht so wirklich im MCU drin waren. Und das finde ich unglaublich wichtig. Das geht natürlich schon ein bisschen zu Lasten von der Filmhandlung an sich, die relativ, ja, schwierig zu fassen ist, im Sinne von, ja, man weiß nicht genau, worum geht's jetzt eigentlich wirklich in dem Film, und das kommt dem Film nicht ganz so zugute, weil er eben da nicht so fokussieren kann. Aber ich finde, genau das ist das, was das MCU schon braucht jetzt, weil einfach noch mehr von dem Gleichen ist einfach jetzt auch keine, ja, also zumindest aus der Filmkultur gesprochen, kann es so nicht weitergehen, meiner Meinung nach. Also die Filme, die halt jetzt in der vierten Phase so kamen, waren, oder die Serien waren halt schon teilweise wieder sehr generisch oder haben nicht viel Neues gebracht, außer eben inhaltlich. Und das ist halt auf einer filmischen Ebene oder auf einer kulturellen Ebene ziemlich uninteressant. Und ich finde, da bietet zumindest der Eternals-Film viele, viele Anknüpfungspunkte. Und das macht es für mich als Filmkritikerin deutlich spannender, als wenn da jetzt noch irgendwie nochmal so eine Art Guardians of the Galaxy oder so rausgekommen wäre. Klar, es ist immer so ein bisschen schwierig zu gucken, wie kann so jemand mit, wie glaube ich, Zhao sich in so einem großen Franchise durchsetzen und funktioniert das, passt das zusammen? Da können wir ja sicherlich gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber ich finde, es ist trotzdem ein wichtiger Film und ich kann persönlich zum Beispiel nicht so ganz nachvollziehen, warum gerade auf KritikerInnenseite die Leute da so sehr negativ eingestellt sind. Bei den Fanboys kann ich es eher nachvollziehen, weil da weiß ich, woher es kommt. Aber bei den KritikerInnen bin ich schon ein bisschen baff, dass die da alle so schlecht über den Film urteilen.
Ja, spannend, dass ich bin am Anfang so, okay, wie findet ihr das denn vielleicht auch ohne das MCU? Aber man merkt, man gravitiert sofort dahin, ja. Also es ist eigentlich sofort so, dass der in der Reihe einer Serie dann besprochen wird, dieser Film. Und ich fand es so witzig, wir haben das Special neulich zu Abbas Kiarostami gemacht und da gab es so ein Zitat von Martin Scorsese, als er, da waren sie auf so einem Filmfestival, sollten Kurzfilme irgendwie bewerten und er wusste nicht richtig, wie das geht und wie bewertet man überhaupt einen Kurzfilm und sowas. Und dann meinte irgendwie Kiarostami, was ist, wenn wir die Filme einfach nur als Filme sehen? Und ich finde das mittlerweile ganz witzig, wenn man selber aus einer Außenperspektive aufs MCU raufschaut und immer nur ab und zu mal da reinschaut und sich dann wieder eigentlich rausbegibt und gar nicht so genau weiß, was passiert ist und dann versucht zu verstehen, was kann man eigentlich hier noch rausziehen oder sowas oder funktioniert das auch außerhalb dieses Kontextes eigentlich für sich, denn ich habe Shang-Chi nicht gesehen, ich habe Black Widow nicht gesehen, ich habe WandaVision nicht gesehen, Falcon and Winter Soldier nicht gesehen. Ich bin eigentlich raus aus dem MCU und habe dann irgendwann aber mal gedacht aus Interesse, ach, ich guck mal wieder Loki. Und da dachte ich zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, auch so rezeptionsmäßig, dass ich da dachte, ach, da sind aber eigentlich ganz interessante Ideen drin, so, ne? Also ich habe das so geschaut und dachte so, ach, hier Owen Wilson und ja, ist doch irgendwie ganz witzig da mit Tom Hiddleston und dann dieser Zeit-Control-Behörde, die es da gibt und das ging auch super schnell voran und keine Ahnung was. Hab auch da viele Probleme mit gehabt, aber dachte, okay, das ist jetzt mal konzeptionell mit diesen verschiedenen Zeitlinien, die zerstört werden müssen, fand ich das ganz unterhaltsam und interessant und lese mir dann so den Fandiskurs durch und alle schreiben irgendwie so, was hier aus dem Charakter von Loki gemacht wurde, ganz furchtbar und so weiter und so fort und dann merke ich schon, ich bin überhaupt nicht mehr eigentlich in diesem Diskurs so drin und ich fand Eternals in vielen Teilen echt nicht gut als Film. Also ich finde, dass man genau das, was ich auch schon angesprochen habe, diese Art Stückwerk, dass die Dinge so nebeneinander stehen und man richtig merkt, wie hier so verschiedene Konzepte so versucht werden, auf Zwang in einen Film reinzudrücken. Also das ist dem Film schon das Genick bricht. Aber ich fand, was die Handlung angeht und die, sagen wir mal, philosophische oder politische Idee, die hier immerhin reingeworfen wird, warum auch immer, die fand ich persönlich eigentlich ganz spannend dann am Ende und wie dann da versucht wird, so damit umzugehen. Aber was mich halt ganz krass stört in diesem Film ist einfach, ja, sowohl die Form als auch das Writing an sich. Ich habe mal jetzt angefangen, dass Upright Citizens Brigade Improvisation Manual zu lesen. Das ist so quasi das Wichtigste, die Impro-Comedy-Bibel quasi. Da steht so drin, Tina Fey und sowas sind daraus hervorgegangen, da steht quasi so drin, wie schreibt man Comedy eigentlich? Und ich finde es so witzig, wenn man das liest und gerade Eternals gesehen hat, dass es bei Impro-Comedy ja meistens darum geht, dass man das nicht quasi alle versuchen, super witzig zu sein, sondern dass man so eine Baseline-Realität kreiert, dann versucht das erste Witzige zu finden und das dann einfach nur zu steigern quasi. Und wenn das nicht funktioniert, dann nennen das Impro-Comedians Crazy Town. Das passiert, wenn so jeder alles reinbringt und der eine macht einen Joke darüber und der nächste macht einen Joke darüber und dann durch quasi so cheap laughs verbaut man sich eigentlich den richtigen Gag oder die richtige Idee. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Film das total hat. Also zum Beispiel mit Kumail Nanjianis Charakter Kingo, der dann Bollywood-Star ist, wo ich auch sagen würde, ich weiß nicht, ob das aus Repräsentationsseite ich das alles super wichtig finde, aber ich finde es auf jeden Fall cool und interessant, ihn da so zu nehmen. Ich finde es auch interessant, dass wir dann eine Bollywood-Szene haben und so weiter, aber er hat ja dann so seinen Sidekick, der so ein Regisseur ist, der dann so eine Doku darüber dreht Und ich finde, ich weiß auch nicht, also ich finde, das ist so super unpassend eigentlich für diese Schwere und Gravität, die eigentlich dieser Film haben soll. Und so finde ich, ist dieser Film halt ganz stark zerstückelt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, hält ganz oft an und Leute stehen in Kreisen rum und reden miteinander über diese Welt. Und der, also dieser Film, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber so einen Aaron Sorkin-mäßigen Walk and Talk, der hätte hier manchmal ganz gut getan. Also ich finde, man merkt immer so, eine gute Idee fängt an und dann halten wir wieder inne und machen wieder was ganz anderes. Und dadurch habe ich dieselbe Verwirrung gehabt wie bei ganz vielen von diesen MCU-Filmen, dass ich nie das Gefühl habe, da wird sich jetzt mal auf eine Idee oder sowas konzentriert, obwohl die Idee drin eigentlich gar nicht so schlecht ist.
Das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Also, das fand ich zum Beispiel bei Taika Waititis Tor viel, viel schlimmer. Da waren es quasi wirklich zwei Filme unabhängig voneinander, die irgendwie zusammengeklatscht wurden. Du hattest diese total überdrehte Comedy und dann noch den super ernsten Hela-Plot. Und das passte für mich überhaupt nicht zusammen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass die Sachen schon, es waren viele Sachen drin, aber ich fand es nicht, dass es so stückwerkhaft war. Das Ding ist halt, du hast immer eine große Herausforderung, wenn du ein Ensemble hast und dann auch noch so ein riesengroßes Ensemble, von dem man in der Regel davon ausgeht, dass niemand diese Personen kennt. Und dadurch wirkt es automatisch ein bisschen stückhaft, weil entweder du machst es so, dass du nur eine Person aus dem Ensemble hervorhebst und die anderen sind dann wirklich nur so StatistInnen, oder du versuchst halt jedem, und das versucht dieser Film, jedem dieser Ensemble-Leute so ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben. Das funktioniert nicht bei allen, aber ich finde, bei vielen funktioniert es schon ganz gut. Diese Sache mit dem Dokumentarischen fand ich eigentlich einen ganz netten Kniff, weil drei von den Drehbuchautorinnen, also nicht nur, glaube ich, Zhao hat ja das geschrieben, sondern noch drei andere Leute, und zwei davon sind ja auch Dokumentarfilmer. Und deswegen habe ich das so aufgefasst, dass das so ein bisschen so eine Art Versuch ist, so einen lustigen Self-Insert zu machen. Man kann ja von diesem Humor immer genervt sein, aber ich finde, es war mal ein bisschen was anderes, wie der Film damit versuchte umzugehen. Es gab so ein, zwei Szenen, die gab es auch schon im Trailer, wo ich gesagt habe, okay, da haben sie jetzt auf Zwang versucht, diesen klassischen Marvel-Humor reinzubringen. Es gibt so eine Szene, da sitzen die zum Essen bei Gilgamesh zusammen und haben so ein bisschen witty Banter. Das war sowas, wo ich mir dachte, das hätten jetzt auch die Avengers aus dem ersten Avengers-Film sein können. Das hat für mich in dem Fall halt nicht gepasst, weil der Witz auch irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also der funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich dieses Vorwissen auch von den Comics hat. Aber ich finde halt eigentlich, dass der Film das schon irgendwie hinkriegt, so ein paar Themen sich rauszupicken und die dann auch zumindest einen gewissen Weg weiterzugehen. Er macht es halt nur anders als bisher so. Und ich finde, er nimmt die Themen an sich auch ernster, als es die Marvel-Filme vorher gemacht haben. Und weil du nochmal vorher meintest, man setzt den immer automatisch im Kontext. Ich denke halt, dass die Filme, gerade die Filme der vierten Phase, die unabhängigsten Filme sind, die wir bisher bekommen haben. Du kannst Eternals gucken, ohne dass du irgendwas vom MCU warst eigentlich. Weil die paar Sachen, die im Film Bezug nehmen auf das MCU, die sind nicht relevant für die Handlung. Ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Black Widow, weil der Film ist ja so eine Vor-Nach-Geschichte und hat ja überhaupt keine Bedeutung. Shang-Chi steht auch größtenteils für sich alleine und hat überhaupt keinen Rückbezug. Und dementsprechend finde ich halt, ist es auch bei Eternals gar nicht so schlimm, dass der jetzt wenn man dann vorher die ganzen anderen Sachen nicht geguckt hat. Und man kann sich dann halt auch darauf einlassen. Also für mich war das halt dann auch in der Verbindung mit der Länge des Films in Ordnung. Weil ich hatte halt vorher befürchtet, dass der Film einfach zu lang wird und mich irgendwann langweilt. Und das ist zum Glück nicht passiert. Obwohl ich sehe, dass der Film einige Schwächen hat. Und die Deviants haben wir ja schon angesprochen. Die sind halt leider sehr verschenkt.
Also ich kann da in vielen zustimmen. Wobei ich sagen muss, dass der Humor, also das war wirklich gar kein Problem für mich. Ich habe normalerweise eine große Aversion gegen diesen erzwungenen Marvel-Humor. Dieses Gefühl, dass alle Figuren Tony Stark sein müssen und auch so reden müssen, das nervt mich schon bei recht vielen Marvel-Filmen, gerade weil es eben oft auch nicht organisch wirkt. Was ich aber nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl, dass der Film immer wieder zum Stillstand kommt, auf eine recht artifizielle Weise, weil er auch extrem artifiziell konstruiert ist. Ich meine, es ist natürlich konstruiert, also artifiziell, aber er hat halt nicht diesen, zum Beispiel, wenn man ihn mit Black Panther vergleicht, er hat halt nicht diese durchgängige Energie, so, dass man, das ist so eine ganz, Black Panther ist eine ganz klassisch aufgebaute Geschichte von jemandem, der seiner Verantwortung gegenüber gerecht werden muss und dann quasi sein dunkles, vielleicht fast schon böses, na, durchaus böses auf jeden Fall, Spiegelbild quasi besiegen muss, um eine bessere Version von sich selbst zu werden. Das hat man schon natürlich sehr oft gesehen. In Black Panther wird es quasi, obwohl ich den Film jetzt nicht wahnsinnig mochte, durchaus routiniert umgesetzt mit vielen interessanten, natürlich auch was die Repräsentation angeht, Ideen und auch ein Unterbau, der so in einem Marvel-Film völlig unerwartet war. Wahrscheinlich 5 Jahre vorher oder so. Und bei Eternals ist das alles, sind die Ideen auch da, aber die Struktur ist sehr, sehr widerspenstig. Und man hat immer so diesen Fluss durch die Zeit. Und das sind meine Lieblingsmomente im Film, wo die Leute irgendwie spazieren gehen in Mesopotamien oder einfach nur man irgendwie bewundert, was für Babylon sie diesmal ausgegraben haben, CGI-mäßig, wobei das jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsszenen sind an sich, weil das CGI im Film jetzt nicht irgendwie überwältigend ist, aber so dieses Verweilen in der Zeit und sich einfach da mal mittreiben lassen mit den Eternals und dann so harte Schnitte, wo die Wellen irgendwie so am Ufer aufprallen und so alle im Raum sind, wie auch schon schön beschrieben, und der Plot und die Themen vorangetrieben werden müssen. Viel muss ja auch nochmal in dem Film ausbuchstabiert werden, was in anderen Chloe Zhao-Filmen eben nicht so intensiv ausbuchstabiert werden muss, obwohl sie natürlich auch in anderen Filmen selber so einen Hang hat, wenn es um die Story geht und die großen Themen, das nochmal hier und da auszubuchstabieren. Also das ist nicht alles die Schuld vom MCU, in Anführungszeichen, dass hier viele Sachen so manchmal in den Vordergrund nochmal gedrängt werden, damit das wirklich auch alle ganz hinten im Kino im Multiplex verstehen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das stört. Das hat mich auch irgendwie ständig so durcheinander gebracht beim Schauen. Man denkt ja immer, ich weiß jetzt, was in diesem Marvel-Film kommt und fühle mich sicher. Und dann kommt da irgendwie so eine Brett vorm Kopf von der Szene, die man erstmal verarbeiten muss. Aber andererseits dachte ich dann auch während des Schauens, ist das auch irgendwie was Schönes in einem MCU-Film, wo ich schon, auch bei denen, die ich mag. Und dieses Jahr zum Beispiel Shang-Chi, bis auf das Finale, war ich doch sehr positiv überrascht als, glaube ich, bekennende Marvel-Haterin, was einfach sich ganz anders anfühlt als das, was man da kennt. So in den MCU-Filmen normalerweise ist immer eben dieses Rezept. Und Eternals ist ein widerborstiger, schwieriger Film, der vielleicht nicht komplett gelungen ist, aber ich habe über den Film im Nachhinein mehr nachgedacht, auf jeden Fall, als über Shang-Chi. Wobei ich da natürlich auch sehr über Tony Leung nachgedacht habe, intensivst.
Was würdet ihr denn sagen, ist thematisch hier das Interessante für euch? Das haben wir jetzt schon so ein paar Mal angesprochen. Was würdet ihr sagen, ist hier irgendwie neu? Oder was, Jenny, worüber hast du nachgedacht nach diesem Film?
Ich habe nachgedacht über die Parallelen zu DC. Ich bin eher ein DC-Fan, fürchte ich. Und ich, gerade im Vergleich zu Zack Snyders Justice League, über den es ja auch einen hervorragenden Katz-Podcast gibt.
Stimmt.
Fand ich, also ich muss es sehr oft
übrigens,
an.
Übrigens, auch im Katz-Discord immer noch, also als du beschrieben hast quasi, dass es einen Zack Snyder-Film schauen so ist, als würde man in eine Kirche kommen, aber da ist nichts auf dem Altar, das ist schon geflügelt. Da musste ich oft wieder auch dran denken, an diese Beschreibung dafür. Das war sehr gut getroffen, fand ich.
Ja, und bei Zack Snyder, gerade auch in so einem Film wie zum Beispiel Man of Steel oder so, da ist ja immer das Göttliche sehr wichtig an den Helden. Und das ist was ich bei den Marvel-Filmen bisher nicht so intensiv gesehen habe. Selbst Thor muss immer wieder auf die Erde geboxt werden, so in der Art. Und bei Eternals ist das halt sehr stark im Vordergrund, diese Idee, die ja eigentlich alle Superhelden vereint. Was ist, wenn man nicht überall helfen kann? Das ist ja das Schlimme, was die einfach auch in anderen Filmuniversen fertig macht. Ne? Das ist das, wenn man alles hören kann, zum Beispiel bei Superman oder so. Und wo entscheide ich jetzt, gehe ich jetzt wirklich hin? Das ist für mich eine spannende Idee, die zu selten wirklich ausbuchstabiert wird, weil es dann immer darum geht, gleich eine Mission zu erfüllen. Und irgendwo kann ich ja wirklich helfen und das ist dann wirklich gut für alle. Und da muss ich nicht mehr dran denken, dass ich die eine Person damals nicht retten konnte oder so. Und das ist eine Idee, die ich interessant fand, weil das auch ästhetisch, obwohl das diese Idee grundsätzlich den Snyder-Film und DC an sich ähnelt, ästhetisch ganz anders umgesetzt wurde. Also wie diese Göttlichkeit oder Gottesähnlichkeit der Eternals dargestellt wird, ist ja ganz anders als dieses Bernsteinartige von Snyder-Helden.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, die Vergleich mit DC bietet sich halt auch deswegen an. Erstens, weil mindestens die Hälfte der Eternals 1:1 die gleichen Fähigkeiten haben wie DC-Helden. Ne?
Wir haben Icarus wird sogar hier zitiert, ne? Das ist ja irgendwie, also es wird ja
Superman wird genannt.
Superman wird genannt und Alfred auch wird kurz erwähnt. Ja, genau.
Ja, genau. Dann haben wir aber auch The Flash eigentlich. Und Athena ist ja eigentlich Wonder Woman und Faustus ist eigentlich, wie heißt er, Cyborg. Also wir haben da schon sehr starke Parallelen, was aber natürlich auch mit der Entstehungshistorie so ein bisschen der Comics so sich ein bisschen spiegelt, weil Jack Kirby die Eternals ja gemacht hat, nachdem er die New Gods bei DC gemacht hat und da es zu Unstimmigkeiten kam. Und dann hat er quasi das Gleiche nochmal bei Marvel gemacht. Also auch da gibt's diese Doppelung schon in der Entstehungsgeschichte. Und der Vergleich ist halt deswegen wirklich gut, weil, wie du schon sagst, die Prämisse oder das Paradigma war ja, dass man in DC immer diese Götter, die zu Menschen werden haben, und bei Marvel hat man Menschen, die zu Göttern werden. Und da muss man natürlich unterschiedliche Dinge lernen auf diesem Weg. Und hier ist es aber jetzt wirklich so, dass die Eternals kommen ja auf die Erde und sind halt schon diese übermächtigen Wesen, gehen aber damit halt anders um und haben halt diesen großen Auftrag. Und das ist zum Beispiel jetzt ein großes Thema. Ich finde halt im Vergleich zu vielen der bisherigen Marvel-Filmen haben wir hier eine sehr große moralphilosophische Fragestellung, also ein bis x Fragestellungen, je nachdem, wie man das ausformulieren will. Und verbindet sich aber diese moralphilosophischen Fragen, verbindet sich ganz hart mit der aktuellen Klimadebatte oder Umweltkatastrophe, weil es einfach darum geht, wie sehr man auf seine Umwelt, auf die Welt Einfluss nehmen darf, kann, soll, auf großem wie im kleinen Spektrum. Ne? Also für die Ameisen sind wir halt auch die Eternals. Und was und wen opfern wir alles? An Leben, an Ressourcen für unser eigenes Fortkommen, für unsere eigene Entwicklung. Und das, was die Celestials und die Eternals machen und was der Film halt sonst in diese Richtung macht, ist ja nichts anderes, nur auf einem viel größeren Radius, auf einer viel größeren Skala. Und die Frage, sich wie wir uns dazu verhalten, ob wir uns gegen diese vermeintliche natürliche Ordnung, gibt es diese überhaupt, und geht's nicht immer irgendwie doch einfach nur um ein egoistisches Vorgehen, weil wer sagt mir denn, dass die Celestials das nicht auch einfach nur aus Eigennutz machen? Und das sind so Fragen, die dieser Film halt schon aufwirft und über die man nachdenken kann. Und wenn ich das jetzt mal mit so Sachen von vorigen Filmen vergleiche, so, was waren denn die moralischen Fragen eines Avengers-Films? Die größte moralpsychologische Frage, die wir vorher hatten, war dieses Pseudo-Nihilismus von Thanos, der weder ausdefiniert noch irgendwie mal diskutiert wird. Thanos stellt das zwar so ein bisschen als seine Philosophie hin, aber es wird ja nie wirklich diskutiert. Es wird ja dann trotzdem immer nur gesagt, wir müssen ihn aufhalten, weil er ist ja böse, er will alle umbringen. Aber so eine, und hier geht's halt schon darum, dass man auch an den Figuren sieht, wie unterschiedlich sie damit umgehen. Ne? Wir haben am Anfang, relativ früh im Film, haben wir so jemanden wie Druig, der sehr früh erkennt, dass dieses klare sich Festhalten und an den loyalen Vorgaben nicht mit seiner eigenen moralischen Überzeugung einhergeht. Wir haben Ajax, die das sehr lange macht, dann aber doch rebelliert, aber von ihren eigenen Vertrauenspersonen dann hintergangen wird. Und das ist was dieser Film schon diskutiert. Er macht es halt manchmal etwas ausbuchstabierter und manchmal etwas weniger. Und das finde ich zum Beispiel ein großes und wichtiges Thema, was der Film macht, das mir bis heute ja jetzt, und ich habe den in der Pressevorführung vor 2 Wochen gesehen, immer noch zu denken gibt, weil der Film gibt da ja keine Antwort darauf. Und das ist was man dem Film zum Beispiel auch vorwerfen kann, was ich aber selten höre, dass das Problem des Films ist. Weil wenn wir uns das Ende, wir spoilern ja. Ne?
Genau, also, das können wir nochmal kurz sagen. wir spoilern Eternals, weil ich glaube, wenn euch der Film interessiert, habt ihr den schon gesehen. Und wenn nicht, dann interessiert euch vielleicht sowieso nur, was wir dazu erzählen. Also let's go.
Am Ende ist es ja so, dass die Cersei sich dafür entscheidet, sich nicht zu entscheiden. So, ne? Also sie hält die Sache nur an, Aber sie ist halt nicht so wie bei den vorigen Superhelden, wo dann Thanos getötet werden muss oder Ultron ausgelöscht werden muss oder was auch immer, sondern sie entscheidet sich dafür, niemanden zu töten, aber es ist auch nicht einfach geschehen zu lassen. Und das ist ja so ein bisschen sehr offenes Ende, wie das überhaupt der Film, einer der offensten Filmenden auf Multi-Arten hat, ne? Man hat am Ende die einen, die von Ashram, von dem Celestial weggenommen werden, die anderen treffen auf andere Eternals und die dritten bleiben irgendwie auf der Erde und man weiß auch nicht so recht, was passiert. Dann gibt's noch den Hinweis auf den Black Knight. Also es ist ja so offen, dieser Film, dass das ja schon ganz bewusst sein muss. Das zweite Thema übrigens, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eher eine Nebenhandlung, die ich aber trotzdem unglaublich interessant finde. Und das ist die Geschichte von Thena beziehungsweise in Kombination mit Gilgamesh. Weil ich nämlich in der Figur und in dem Problem, das Thena entwickelt, eine sehr deutliche Metapher für Alzheimer-Demenz sehe. Und ich finde, dass es sehr interessant ist, dass ein MCU-Film, gerade auch noch einer wie die Eternals, dieses Thema sich vorknöpft und dem auch ein bisschen mehr Raum gibt. Hätte man ja nicht machen müssen. Und das sieht und wie die Figuren miteinander damit umgehen. Und das ja auch ein sehr aktuelles gesellschaftspolitisches Thema ist, finde ich. Also das Alzheimer-Demenz ist ein gesundheitspolitisches Thema, was immer noch viel zu wenig besprochen, diskutiert wird und was in uns in ein paar Jahren uns sehr, sehr stark belasten wird. Und ich finde es super wichtig und cool, dass der Film auch das macht. Aber ich meine, das ist jetzt nur meine Interpretation von dieser Sache. Also vielleicht sehe ich da auch mehr drin, weil ich einfach von dem Thema, weil ich zu dem Thema mehr persönliche Beziehungen habe, sage ich mal.
Ich bin auch in das komplette Rabbit Hole gefallen bei diesem Film und das muss ich dem zugutehalten. Ich finde, dass es ich finde das persönlich auf jeden Fall konzeptionell cool, dass man den Hauptkonflikt eines Films über so einen absolut seltsamen philosophischen Brainfuck eigentlich strickt, der dann ausgehandelt werden soll, tatsächlich zwischen diesen Figuren. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass man sich wie Kai aus der Kiste halt noch so einen Bösen irgendwie irgendwo rauszieht, gegen dann gekämpft werden muss, sondern dass hier eine thematische Fragestellung auf jeden Fall in dem Film drin ist. Ob die halt jetzt so super gut behandelt wird, das ist, glaube ich, diskutabel. Aber der hat ja so verschiedene Themen. Und das ist natürlich auch mittlerweile, glaube ich, auch dann schwierig in so einem Film. Also einerseits hast du natürlich einfach Menschen oder Wesen mit Superfähigkeiten, die deswegen natürlich auch unterschiedlich sind. Das ist jetzt etwas, was diesen Film nicht so sehr interessiert. Die zweite Ebene, die wir hier haben, ist diese Fragestellung des Eingreifens oder Nicht-Eingreifens. Wir kennen das ja auch aus Star Trek zum Beispiel mit der Prime Directive, so dass man in andere Kulturen nicht eingreifen soll. Das ist ja in der ganzen Debatte um Imperialismus, Kolonialismus, aber auch zum Beispiel Ethnologie eine große Fragestellung gewesen und so weiter. Oder auch heutzutage mit indigenen Bevölkerungsgruppen zum Beispiel gibt es das ja. Ich finde diese Ebene eher nicht so sonderlich gut ausgehandelt. Was ich am interessantesten finde an diesem Film, ist dieses ganz seltsame Problem in der Mitte des Films, das ich finde unglaublich holprig in diesen Film reingeknallt wird. Und zwar indem wir einfach so nach anderthalb Stunden so eine Videospiel-Zwischensequenz haben, wo erklärt wird, was hier jetzt eigentlich Sache ist. Wo ich bis jetzt auch immer noch nicht verstanden habe, eigentlich innerhalb der Handlung, warum erklärt er das denen überhaupt? Also ich finde, es gibt gar keinen Grund richtig dafür. Aber was du schon angerissen hast gerade, ist es ja, dass die Eternals dann quasi merken, dass sie nur auf der Welt sind, um die Menschheit heranzuzüchten, damit die Erde dann zerstört werden kann, um dann den Kreislauf des intergalaktischen Lebens weiterzuführen und neue Welten eigentlich entstehen zu lassen. Und was ich ganz gut finde, ist, dass sich tatsächlich der Hauptkonflikt am Ende des Films in Teilen um diese Frage dreht, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Information? Also entweder wir halten das jetzt auf, das bedeutet aber, dass wir zukünftiges Leben, was noch nicht existiert, verhindern, um jetziges Leben zu erhalten, oder aber wir machen ja weiter unseren Job, damit eben dieser Kreislauf des intergalaktischen Lebens quasi weitergeführt wird irgendwie. Und bei mir hat das so die Frage aufgeworfen, wie ist das eigentlich in der Philosophie? Also diese Frage, hat die Zukunft eigentlich ein Recht gegenüber der Gegenwart? Gibt es sowas? Weil ich finde, wenn wir das versuchen als Analogie zu sehen, dann kennen wir verschiedene politische Konflikte, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen, aus denen man das unterschiedlich ableiten würde. Also zum Beispiel bei der Debatte um Abtreibung zum Beispiel, wenn man das jetzt auf diesem abstrakten Level begreifen wollen würde, würden wir eher sagen, natürlich hat die gegenwärtige Person eben das Recht auf körperliche Unversehrtheit auf ihren eigenen Körper und so weiter. Dann haben wir aber zum Beispiel bei der Klimadebatte ganz doll dieses Recht der zukünftigen Generation. Bei Triage ist das etwas, was diskutiert wird und so weiter. Und es gibt tatsächlich eine philosophische halt so Schule oder Teil der Ethik, Future Ethics quasi heißt es, wo das so ein bisschen diskutiert wird. Und was halt ganz witzig ist, ist, dass das noch ein bisschen neu ist in der Philosophie, weil man früher, und das fand ich halt ganz spannend, noch nicht das Wissen hatte. Also quasi in früheren Gesellschaften hatte man einerseits nicht die Weitsicht, um quasi so weit in die Zukunft berechnen zu können, was wir machen. Und das Zweite ist, die Menschheit war gar nicht so mächtig, um den Planeten zu zerstören. Das ist ja etwas, was erst im 19. Jahrhundert oder beziehungsweise im 20. Jahrhundert so richtig passiert ist, dass wir merken, spätestens seit der industriellen Revolution, dass wir überhaupt die Existenz auslöschen können. Und diese Fragestellung in der Mitte ist ja aber auch so seltsam abstrakt, weil wenn sie das aufhalten, also wenn sie die Erde zerstören würden, um andere Erden zu ermöglichen, dann ist ja aber hier das auch zukünftiges Leben wiederum ausgelöscht. Und ich finde es ganz witzig, quasi das in die Mitte zu stellen. Und ich finde auch nicht schlecht, dass sich die Charaktere dann unterschiedlich verhalten. Nur das wird nicht, ich habe das Gefühl, es werden keine wirklichen Argumente ausgetauscht anhand dieser Frage, sondern es ist ein bisschen so wie bei Civil War oder sowas, dass man wie so beim Wählen in der Schule halt die einen dann dafür sind und die anderen dagegen und dann wird sich am Ende aufs Maul gehauen werden. Aber ich finde es an sich konzeptionell erstmal interessant, dass man diese Frage hier so in den Mittelpunkt dieses Films stellt. Aber ich finde quasi die Umsetzung, auch die Hinleitung darauf, sehr mit der Brechstange irgendwie gelöst.
Also mich hat es eher ein bisschen an Nomadland erinnert, dieser Teil, weil für mich so die Idee dann auch in den Vordergrund rückte, ob die vielen Milliarden Menschen und der ganze Planet als Rohstoff quasi benutzt werden, um mehr zu produzieren, oder ob sie an sich selbst genug sind, um zu sein und das einfach zu bleiben sozusagen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch schon überlegt habe, wo sind denn jetzt eigentlich die Themen von Chloe Zhao in dem Film? Was vielleicht auch falsch ist irgendwie. Also weil
was würdest du sagen,
ja auch irgendwie auch Themen unabhängig von ihr für sich stehen müsste eigentlich. Ne? Genau wie er unabhängig vom MCU stehen müsste, was er, glaube ich, auch abgesehen von den furchtbaren Post-Credit-Szenen auch sehr gut schafft. Aber das war für mich so, dass die interessanteste Idee, die angekratzt wird, die sonst in den Marvel-Filmen immer so im Zentrum steht und auch die Menschen, die sonst so stark im Zentrum stehen. Und hier haben wir im Grunde nur einen Mensch, nämlich den Kameramann. Die ist nur ein Rohstoff und die Internals müssen entscheiden, was mit ihm geschieht. Und das ist aber auch sowas, wo du schon richtig gesagt hast, Christian, dass da wird nicht intensiv drüber gesprochen, weil am Ende wird eine einfache Message alles überzeugend gewählt, nämlich besser jetzt die Menschen in der Hand als die vielen Planeten als Zauber auf dem Dach oder so ähnlich in der Art.
Ich meine, ich finde dann immer bei solchen großen Filmen, ist das dann, weiß ich nicht, ob das eine Entwicklung erst irgendwann später ist. Ich habe also da immer so alles politikmoralisch dann zu wählen. Also ich finde zum Beispiel, dass Killmonger einen guten Punkt hat, eigentlich in Black Panther, und mir reicht das dann, um mir darüber Gedanken zu machen. So, ob jetzt dann die Hauptpersonen des Films eine andere Sichtweise drauf haben, ist mir dann meistens nicht so wichtig. Genauso hier bei den Eternals habe ich das Gefühl, also Gemma Chance als Cersei, die Figur schwadroniert ja dann viel so, und dieser Planet ist jetzt so besonders und die Menschheit ist irgendwie so erhaltenswert und sowas. Das finde ich eine sehr verwirrte Antwort eigentlich auf dieses Problem, was sich hier stellt. Aber ich finde in Ordnung halt, dass die da so handeln. Aber ich fand, glaube ich, also seltsam, dass man dann so ein Problem in den Mittelpunkt stellt. Aber ich glaube, ich hätte es viel spannender gefunden, wenn man tatsächlich das noch länger versucht hätte auszudiskutieren oder tatsächlich dieses Problem zu bearbeiten. Denn ich finde halt, der Film, ich weiß nicht, nimmt sich halt dann immer doch an bestimmten Stellen nicht richtig ernst. Also wenn der dann da irgendwie in diesem Raum steht und dann die Steam Engine erfunden hat und dann so einen Witz gemacht hat, ja, Steam, it's called a Steam Engine oder sowas, dann merkt man halt immer, dass es für mich dieser zu leichte Joke, auf den man am Anfang von der Impro-Szene nicht gehen sollte, was dieser Film halt die ganze Zeit macht. Also man hat das Gefühl, hier ist irgend sowas drin und es ist ein relativ großes Konzept und es wird auch in Teilen immerhin aufgeworfen und relativ offen gelöst, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass man ja wirklich verschiedene Sichtweisen eigentlich auf dieses Problem hat, außer halt dieses familiäre, obrigkeitshörige, die einen hängen halt am intergalaktischen Führer und die anderen halt nicht so richtig.
Ja. Ja, doch, also ich finde, es ist schon mehr als zum Beispiel bei Civil War. Civil War war ja eigentlich nur eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Typen und hat ja von dem Politischen eigentlich nach 10 Minuten nichts mehr gehabt. Und hier ist es schon so, dass die Figuren, die sind ja dann im Raumschiff am Ende, bevor dann auch Icarus anfängt anzugreifen, beziehungsweise sich wirklich dann offen gegen die anderen stellt, wird ja diskutiert, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Was ist der Plan? Wie können wir ihn aufhalten? Den Celestial töten oder nicht töten? Können wir ihn kontrollieren? Was können wir damit machen? Wie gehen wir überhaupt damit um? Dann haben wir halt unterschiedliche, die einen sind loyal, die andere hat ganz egoistische Gründe. Sprite stellt sich auf die Seite von Icarus, weil sie in ihn verliebt ist, so. Das ist eine ganz persönliche Sache. Kingo sagt zum Beispiel, ich halte mich da komplett raus, weil ich habe da einfach zu konfliktbeladene Ströme in mir drin. Ich kann mich auf keine Seite stellen. Das sind für mich schon Positionen, die deutlich mehr sind als jetzt vorher in den Marvel-Filmen. Sie sind halt nur bei weitem nicht ausdefiniert genug, dass sie irgendwie auch diese philosophische Diskussion führen können. Aber ich meine, wir reden hier halt immer noch von einem Mainstream-Action-Film, der kann solche Diskussionen eigentlich immer nur ansprechen, aber nie ausdiskutieren, weil es eben ein Mainstream-massentaugliches Produkt sein will. Das ist gar nicht der Anspruch von diesem Film. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, denen dann sowas vorzuwerfen, weil das will er gar nicht sein. Und ich finde es immer schon, ich finde es halt, ich finde das sehr respektabel ist, dass ein Actionfilm auf diesem Niveau mit diesem Budget überhaupt solche Fragen stellt, weil sie es halt bisher auch nicht gemacht haben, wirklich. Und das ist für mich schon was Positives auf inhaltlicher Seite. Und der Humor ist ja dann auch irgendwann weg. Die schicken den ja auch dann im letzten Drittel nach Hause und dann taucht dieser Humor auch gar nicht mehr auf. Und dann nehmen sie sich nämlich schon ernst. Und ich finde, das ist schon was auch auffällt, dass in dem letzten Kampf relativ wenig Humor vorkommt, während das in den bisherigen Filmen halt schon oft war, weil dann doch eben immer Tony Stark irgendwie einen blöden Spruch gebracht hat oder auch nochmal Thor oder sonst irgendwer. Und das fehlt halt hier dann schon. Und das finde ich, da kommt dann diese Dramatik schon mehr zu spüren, was für mich eigentlich so ein bisschen das Ganze irgendwie so selbst manipuliert ist, diese ganze Deviant-Geschichte. Weil das eigentlich noch mal ein ganz anderes Thema ist und das überhaupt nicht wirklich genügend Raum bekommt, weil ich meine, auch da der Film macht das anders als die Comics. In den Comics sind das eben keine ja irgendwie animalischen Kreaturen, sondern das sind eigentlich auch eher so mutierte Humanoide, die aber von Anfang an ein Bewusstsein haben und da würden sich ja ganz andere Diskussionen aufziehen. Und selbst mit diesen Kreaturen könnte man noch ganz andere Themenblöcke aufmachen, aber sie werden halt nur als spooky Monster und Setpieces für die oder Anlässe für Action-Szenen benutzt. Und selbst am Ende, wo es dann quasi so dieses Dreiecksding zwischen den Eternals und noch diesem Obermutanten Deviant gäbe, wird halt nichts draus gemacht. Und das finde ich so eine ganz offensichtliche Schwäche von dem Film, weil dann hätte man es auch einfach lassen können, da überhaupt irgendwie in diese Richtung zu gehen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte man die Zeit dann auch anders nutzen können, finde ich, als sich damit irgendwie abzugeben und eben doch nochmal das eine oder andere vielleicht etwas näher zu beleuchten, weil einige Eternals ja wirklich dann doch relativ kurz kommen. Also Makari zum Beispiel, die hat relativ wenig Charakterisierung. Und das finde ich so ein bisschen schade.
Ja, von den Deviants war ich auch sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also, das klingt jetzt so, als hätte ich Erwartungen gehabt, aber
Endlich kommen die Deviants mit meinem Kriegscharakter.
vielleicht lässt sich das so ausdrücken, dass diese Grundidee, dass man diese Celestials hat, die ja wirklich, wirklich gottgleich sind, und dann hat man die Eternals, die zumindest gottähnliche Fähigkeiten haben, auch wenn sie dann natürlich irgendwann merken, dass sie auch nur Roboter, Fancy Robots sind oder sowas in der Art. Und dann hat man die Deviants, so den Bodensatz des Lebens, der von allen wie Dreck behandelt wird. Und dann, wie die Deviants sich aber weiterentwickeln, werden sie ja auch durch die Annahme so des Eternals Juices, nenne ich es mal, werden sie ja auch immer mehr zu ihren Ebenbildern, wenn auch nicht äußerlich, aber so doch, was die Kräfte und auch die Intelligenz natürlich angeht. Und dann entsteht da so ein eigentlich auf dem Papier sehr interessantes Spannungsfeld, weil die Eternals ja auch so ein bisschen komplett abgehoben sind und nahezu perfekt und moralisch oft auf der sicheren Seite, naja, außer Ikaris dann und Durik und naja, andere auch. und dann hat man die Demons, auf die alle herabblicken. Und was macht der Film oder das Drehbuch? Er blickt auf sie herab und wischt sie zur Seite, als wären die Drehbuchautoren auch nur Celestials an der Schreibmaschine oder am Mac wahrscheinlich eher. Also das ist so einer der für mich spannendsten Aspekte dieser ganzen Story, dass die Eternals diese in Anführungszeichen hässlichen Gegenbilder haben von ihnen selbst. Und das interessiert einen überhaupt nicht. Die sind nur da, um das Spektakel so ein bisschen zu besorgen. Aber das größte Spektakel für mich des Films, was auch so eins der wenigen wirklich großen, beeindruckenden Bilder ist, die ich auch im MCU eher selten sehe, gehört ja dann trotzdem dem Tiamut Celestial, der da als Statue gefroren aus der Erde rausguckt, wie der Marvel-Einfluss oder vielleicht der Chloe Zhao-Einfluss in dem Film, der sich nicht verenden kann.
Da dachte ich auch, da gibt's doch noch ein interessantes Bild. Ansonsten haben wir, ja, ich finde, seltsame Konzepte, die so gegeneinander arbeiten. Und ich finde eigentlich eher die Problematik dessen, was wir auf dem MCU sehen, fast noch stärker ausstellen. Also ich hatte das Gefühl, bei Dune hatte ich das auch schon so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es ist fast, als hätte man als hätte Denis Villeneuve so ein Museum des Buchs von Frank Herbert aufgebaut. Also es ist irgendwie alles da, aber es fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen das letzte Leben oder der letzte Funke, der da drin ist. Und ich weiß nicht, ob man fast von einer nicht neuen Ernsthaftigkeit, sondern der neuen Hingestelltheit des Kinos irgendwie sprechen muss. Weil ich hatte das Gefühl, also so viele wie so Walk-on-Shots wir haben mit den Eternals oder dann halt so dieses im Kreis stehen, dieses Inhalten, da soll so etwas, was glaube ich eigentlich bei Chloe Zhao drin ist, diese Weite der Landschaften, vor denen sich dann die Menschen trotzdem in ihren so kulturellen Unterschiedlichkeiten aneinander annähern, zusammenkommen, aber eher clasht es dann, also eher fallen dann so geschriebene Witze eben noch unangenehmer auf, weil das in so vor allem so einer riesigen Leinwand eigentlich stattfindet. Also ich hatte genau das Gefühl, dass diese beiden Teile nicht zusammenpassen und vor allem dadurch, ja, wenn man es auch, Jenny, wie du vielleicht sinnbildlich beschreiben will, dass wahrscheinlich man das MCU dann doch nur, also diesen ewigen Weitergang, ja, so wie hier das, was die Celestials hier machen, den ewigen Weitergang des MCUs dann vielleicht dann doch nur ändern kann, wenn man wirklich einen richtigen Punkt setzt und sich auflehnt. Und ich glaube, das hat halt Chloe Zhao nicht gemacht. Die hatte, glaube ich, ihre eigene Legacy für den Film dann doch so ein bisschen ausgelöscht, um das MCU weiter so am Laufen zu halten. Was wir dann auch halt später haben mit so Charakteren. Also ich finde, ne, wenn man sich Sachen rauspickt und so überlegt, das ist alles ganz interessant, dann kann man da länger drüber nachdenken, aber man vergisst halt auch ganz viel, wie Kit Harringtons Charakter, der da irgendeine Origin-Story noch reingeschrieben bekommt, dann am Ende dieses Schwert hat. Und es gibt so viele Geschichten noch, die ich einfach nicht elegant gelöst fand. Also zum Beispiel, ein Beispiel hatte ich noch bei What We Do in the Shadows, also dem Film, die Serie habe ich noch nicht gesehen, da ist es ja so, dass die Vampire irgendwann das Internet installiert bekommen. Und dann sitzen die halt alle so vor dem Laptop und gucken sich einen Sonnenaufgang an. Und das, finde ich, ist so ein organisch geschriebener Gag eigentlich. Und wir haben hier fast denselben Witz, dass Gemma Chans Figur dann Richard Madden da so auf dem Handy diese Face-App irgendwie zeigt, weil die ja nicht altern können. Aber es kommt so komisch hier so reingeworfen in diesen Film, dass ich halt immer also so das Drehbuch ächzen höre. Und deswegen finde ich, also dass ich finde es okay, dass so ein Film so überladen ist und dass man ihn so ernst nimmt, aber ich, also für jeden Moment, wo ich dachte, das ist eigentlich eine ganz interessante Idee, bin ich bei einem Moment wieder mit den Augen aus dem Kino fast rausgerollt. Ja.
Vielleicht bin ich da einfach selektiver. Also ich habe diese Momente einfach sehr schnell wieder abgehakt oder sie haben mich einfach nicht so rausgerissen.
Also ich habe halt das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, so beim MCU ist es so, als wenn man auf so einer nervigen Familienparty oder mit so einem super nervigen Freundeskreis unterwegs und man muss sich dann so unterordnen und dann so alles akzeptieren und sagen, okay, den einen mag ich und deswegen bin ich hier so mit dabei. Aber diese Kohärenz, dieses große Bild, was natürlich schwierig ist im Studiosystem, aber das, ja, schafft selbst Chloe Zhao nicht so richtig aufzubrechen. Also ich habe jetzt nochmal hier Songs My Brother Taught Me geguckt und das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich das gemacht ist oder wie wenig man doch von ihrer auch visuellen Handschrift hier dann doch erkennt. Also ich weiß nicht, ob dann auch viel von der Second Unit einfach gemacht wurde oder so, aber ja, also ich vermisse hier den Kit so ein bisschen.
Ja, ja, also ich finde, man erkennt zumindest, dass der Film in vielen, über große Zeiten halt viel ruhiger ist und das ist schon was ich ihr zuschreiben würde. Ich glaube, ein anderer Regisseur hätte das viel impulsiver und mit mehr Tempo gemacht. Und das ist halt etwas, was man nicht so spürt im Vergleich jetzt zum Beispiel wie ein Taika Waititi, dessen Writing halt sehr markant ist, aber der jetzt auf visueller Ebene jetzt nicht unbedingt so viel eigenen Stil hat, meiner Meinung nach. Ist es halt bei Chloe Zhao eher eben sowas und nicht unbedingt irgendwie ein besonders knackiger Dialogstil oder sowas. Deswegen, ich glaube, das ist einfach auf einer anderen Ebene. Klar, sie musste da auch viele Kompromisse machen, das will ich gar nicht absprechen. Und ich finde es halt auch schwierig, in so einen Indie-Film dann mit so einer Großproduktion zu vergleichen, weil das sind einfach andere Gegebenheiten. Und das ist eigentlich, also auch da, es ist eigentlich von vornherein Quatsch zu denken, dass Chloe Zhao quasi einen Chloe Zhao-Film in das MCU machen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist wahrscheinlich der beste Chloe Zhao-Film im MCU, den wir kriegen konnten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist ja erstmal eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass sie so gut wie möglich versucht hat, ihren Stil da drauf mit irgendwie zu verweben. Aber klar, also das funktioniert halt auch nicht immer so gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel die ganzen Landschaftsaufnahmen von der Second Unit gedreht wurden. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das lässt sie sich nicht nehmen. Aber dieses Dokumentarische fehlt halt so ein bisschen. Und das hätte man halt im Drehbuch schon anders machen können. Ne? Also man hätte einfach auch die Herangehensweise an diese Eternals anders aufziehen können. Das hat sie halt nicht gemacht. Das durfte sie vielleicht auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob es ursprünglich andere Drehbuchvarianten gab, wo das ganz anders konstruiert war. Aber so ist halt natürlich so ein Drehbuch rausgekommen, was eindeutig Schwächen hat, ganz klar. Aber für mich persönlich überwiegen halt dann doch deutlich die vielen, vielen positiven Punkte, die man jetzt für mich meiner Meinung nach auch nicht so zusammen glauben muss. Sie ergeben sich halt eher so punktuell natürlich trotzdem, aber sie sind halt genügend da, dass am Ende für mich immer noch ein runder Film rauskommt. Und ich finde es halt, wie gesagt, total wichtig, dass endlich mal jetzt auch ein Film gemacht wurde, der eben nicht diese Formel bedient. Weil das ist das, was wir seit Jahren jetzt gefordert haben. Wir haben immer wieder gefordert, wir brauchen endlich mal einen Film, der nicht diese MCU-Formel macht. Jetzt bricht ein Film das auf und jetzt ist es uns auch wieder nicht recht. Das finde ich auch ein bisschen unfair einfach.
Muss man denn gesehen haben, Lara?
Ich finde schon. Also, das heißt, man muss überhaupt keine Filme gesehen haben. Aber ich glaube, für alle Leute, die bisher halt nicht so viel mit dem MCU anfangen konnten, ist das sicherlich am ehesten noch ein Film, der die irgendwie, ich möchte nicht sagen begeistern, aber zumindest irgendwie unterhalten kann. Und er macht vieles richtig, er macht vieles für Repräsentanz an im Diversitätscasting, auch inhaltlich. Es ist kein reines Token-Casting, weil die einzelnen Figuren auch immer genügend Background kommen. Wir bekommen ein so deutliches Statement zu einer queeren Liebesbeziehung wie noch nie in einer Disney-Produktion. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Endlich darf mal eine gehörlose Person auch eine gehörlose Figur spielen und trotzdem super cool sein, ohne dass das jetzt irgendwie als Hürde thematisiert wird. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das sind Dinge, die man in anderen Filmen nicht bekommt. Allein dafür lohnt es sich, diesen Film schon zu sehen.
Jenny, was sagst du? Muss man Eternals gesehen haben?
Also, ich würde sagen, als Mensch nicht, aber ich würde sagen, als Disney-Fan oder so, weil würde ich sagen, ja, weil das, was Eternals natürlich auch im Diskurs so ein bisschen auf eine bizarre Weise kennzeichnet, ist, dass die Disney-Filme und insbesondere die MCU-Filme ja in ihrer eigenen Welt von Werten und Moral irgendwie produziert werden und bahnbrechenden Neuigkeiten. Und manche Dinge in Eternals finde ich wirklich auf Blockbuster-Ebene bahnbrechend und ein paar davon wurden auch gerade erwähnt. Aber so, was ich damit meine, ist dieses, oh mein Gott, da haben Leute Sex im MCU vor laufender Kamera, was groß aufgemacht wird. Und das ist sowas, das existiert nur in einer speziellen Marvel vor allem, aber auch größeren Disney-Blase, dass das was Besonderes ist. Und allen Menschen, die nur das konsumieren, würde ich deswegen auf jeden Fall empfehlen, Eternals zu schauen, weil dann lernen sie nämlich, dass es das gibt. Und allen anderen würde ich sagen, wenn ihr sonst nie Marvel-Filme schaut, ja, dann schaut mal in Eternals rein, aber bitte erwartet nicht Nomadland Godly Edition oder sowas in der Art, sondern erwartet einen schwierigen Film, der unter komplizierten Umständen entstanden ist, nämlich in einem Betriebssystem in Hollywood, das Filme wie Nomadland wie niemals produzieren würde. Und heraus kommt dann eben sowas wie Eternals, und der ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Und vielleicht nimmt man ja aus den Teilen etwas mit, wenn auch nicht aus der Summe der Teile.
Ja, ich würde sagen, nein, muss man nicht gesehen haben. Ich fand den Film schon zu großen Teilen ärgerlich. Und wenn man nicht so tief im MCU, glaube ich, drin ist oder das als hauptsächliches Bezugssystem halt auch sieht, gegen dass man diesen Film dann bewertet, das ist ja auch ein ganz großes Problem, was wir haben mit den Plattformen und so weiter. Also so wie wir im Umgangssprech Tempo statt Taschentuch sagen oder Tesa statt Klebestreifen und sowas, und die Marken sich quasi da reingesetzt haben in diese Sachen, so wird ja dann auch wir machen heute Netflix oder sowas gesagt. Aber es gibt ja auch noch eine Welt, auch wenn wir sie kaum sehen, außerhalb von Netflix und von Disney und von dem MCU und so weiter. Und ich freue mich für die Schauspielenden, die in Großproduktionen vorher nicht gecastet wurden, in US-amerikanischen Großproduktionen, und jetzt da zeigen können, was sie können. Aber ich finde schon, dass wir dann einen schwulen Kuss haben hier in diesem Film, und ich mir dann denke, okay, das, also wie viele Jahre später ist jetzt quasi das, nachdem, wenn wir uns die Kinogeschichte betrachten, wann es das in Filmen gab, irgendwie ist dann Eternals jetzt 50 Jahre später damit, wann kriegen wir den ersten Transcharakter, warten wir dann da 20 Jahre dann nochmal drauf, und was passiert dann, freuen wir uns dann 50 Jahre über etwas, was wir jetzt schon auch ganz oft im Kino gesehen haben. Also ich kann das nicht dem zugute halten, weil das nicht der hauptsächliche Playground ist, auf dem ich mich bewege. Und ich finde, auch in der Filmkritik kann man nicht nur halt das innerhalb dieses Systems sehen und dann sagen, es ist immerhin besser als die anderen Sachen, die wir da vorher gesehen haben, sondern ich muss auch mich fragen, halt, ist das ein interessanter Film, interessante Sachen abhandelt. Und vor allem nicht nur das, also ich bin da ja sowieso jemand, der immer eher so ein paar inhaltliche Kniffe und Konzeptionen, und dann geht der kopflos und dann so recherchiert man irgendwas und dann kann man sich so ein bisschen dran erfreuen, dass es ihm eher zugute hält. Aber ich finde, das ist formal sich ganz wenig unterstützt. Und das ist zum Beispiel, das fand ich nochmal ganz interessant, wenn wir Tenet war ja ein Film, wo die Zukunft die Gegenwart angreift und versucht, sie auszulöschen eigentlich, um zu überleben. Und hier haben wir jetzt einen Film, in dem die Frage ist, ob die Gegenwart sich opfern soll, um so die Zukunft zu erhalten. Aber da hatten wir das zum Beispiel halt bei Tenet so, dass wir das eben auch auf einer formalen Ebene, auf einer Action-Ebene von Christopher Nolan immerhin versucht bekommen, dass das irgendwie umgesetzt wird, auch wenn ich mit dem Film viele Probleme habe. Und hier, finde ich, steht sehr viel nebeneinander und ist eher ärgerlich, auch wenn ich in Teilen dachte, zum Beispiel so einen Megastar wie Angelina Jolie da in dieser Rolle zu sehen, so, hat mich dann auch gefreut, ja. Also ich kann nicht ganz in diesen in die große Kritik mit einstimmen, weil ich es immerhin in Teilen noch ganz interessant fand, aber ich finde, dass das, ich weiß nicht, ob wir nochmal, also ich habe das Gefühl, wir kriegen nie einen guten Film in diesem MCU zu sehen, weil dafür diese Maschinerie zu groß ist, weil jeder irgendwie befriedigt werden muss und weil dann zum Beispiel auch die schwulen Szenen vielleicht so sein müssen, dass man sie dann für China vielleicht auch wieder rausschneiden kann oder sowas, also ich
denke, naja, aber das passiert ja so zum Beispiel nicht, das ist ja genau das Punkt. Wo man es bei Star Wars noch rausschreiben konnte, haben sie ja jetzt gesagt, nee, der Film wird dann in den Arabischen Emiraten, wo wird er jetzt verboten, weil sie ihn nicht rausschneiden, weil die Szene zu lang ist, weil es eben nicht nur um den Kuss geht. Man sieht halt auch, wie die beiden leben mit einem Sohn zusammen und als Familie funktionieren, und das ist dann zu viel, um das einfach rauszuschneiden. Und das ist für mich halt schon auch auf produktionstechnischer Ebene über alles hinaus ein ganz wichtiger Punkt. Und das kann man nicht einfach so abtun als so, ach ja, jetzt endlich passiert das mal, sondern das ist ja, wir müssen, also ich meine, man darf schon meiner Meinung nach nicht verneinen, dass diese Marvel-Produktionen einfach Billionen von Menschen erreichen und damit einen enormen Impact haben. Und da sind dann vielleicht halt auch, da finde ich dann auch die Maßstäbe, muss man da vielleicht ein bisschen verschieben dürfen, dass man halt sagt, okay, auch sowas, was vielleicht in Indie-Produktionen seit 20 Jahren schon gang und gäbe ist, wird jetzt endlich auf so einem Massending gemacht. Das ist schon ein Unterschied. Nicht, ich meine, man hat ja auch den ersten TV-Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann abgefeiert, obwohl es wahrscheinlich vorher in 1000 anderen Produktionen auch schon passiert ist, die halt nicht so bekannt waren wie Star Trek. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen differenzierter drauf gucken muss.
Ja, ich sage auf jeden Fall nicht, dass es schlecht ist, und ich freue mich, dass Chloe Zhao das durchgesetzt hat in diesem Film. Auf jeden Fall auch eine Sexszene ist hier drin. Man hat ja gedacht, also ich hatte mal so gedacht, wenn Aliens oder Eternals auf die Erde kommen würden und sich fragen, wie Menschen sich vermehren, dann auf jeden Fall bei Disney und beim MCU würde man keine Antworten auf jeden Fall auf diese Frage finden. Jetzt immerhin in Eternals kann man es erahnen. Also ja, klar, aus der Studioproduktionssicht sage ich nicht, dass das schlecht ist und freue mich über jede Bollywood-Szene, die wir in so einem Film bekommen und so weiter und so fort und auch über viele Sachen. Aber mir ist es trotzdem noch ein bisschen zu wenig. Wenn ihr
Eternals, ja, verstehe ich auch. Ja. Ich wollte es ja nur, an der Stelle einfach mal einwerfen, weil das wäre jetzt hätte den falschen Eindruck voll geben, weil man es halt nicht einfach rausschneiden kann.
Genau, bin ich eh gespannt, was dann die Rezeptionsgeschichte und so weiter ist. Nomadland ist ja in China zum Beispiel auch dann nicht rausgekommen. Ja, wenn ihr Eternals gesehen habt, ne, könnt ihr natürlich mit unserem Discord zum Beispiel weiter diskutieren und so weiter darüber. Und wir sind am Ende der Folge. Ich würde euch noch mal fragen, was gibt's sonst noch so von euch? Habt ihr was zu pluggen außer den Eternals-Folgen eurer Podcasts?
Also ich habe die Eternals-Folge in meinem Podcast zu plagen, dem Wollmilch-Cast, sehr filmaffiner Name auf jeden Fall. Wir machen aber auch eine Musical-Reihe im Wollmilch-Cast, da hört man noch andere Sachen auf jeden Fall, außer Marvel, darüber reden wir eigentlich gar nicht so oft. Und darüber hinaus bin ich auch manchmal im Streamgestöber-Podcast zu hören, der von Muiplot produziert wird, wo ich arbeite und auch schreibe.
Ich habe gerade frisch ein neues Podcast-Projekt mit dem guten Doppeltim auf Twitter gestartet und wir haben einen Casual Magic the Gathering Podcast
jetzt
ins Leben gerufen. Den möchte ich gerne pluggen. Ich habe so gut wie gar keine Ahnung von Magic, aber habe großen Spaß daran. Und das ist unser Podcast-Prinzip quasi. Wir reden viel über Artworks und über neue Karten, die irgendwie cool aussehen und über Geschichten von Leuten, wie sie zu Magic gekommen sind oder was sie damit erlebt haben und relativ wenig über, wie spielt man das eigentlich richtig. Und das würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal reinhört. Er heißt Power 9, was ein kleines Wortspiel ist für alle Leute, die mit Magic sich auskennt. Für alle anderen ist es einfach ein seltsamer Podcast-Name.
Kannst du es mir erklären? Weil ich habe auch viel Magic gespielt früher.
Es gibt so 9 Karten, die unglaublich mächtig sind aus der ersten oder zweiten Edition. Und das sind die sogenannten Power 9, wie 9. Und die sind aber halt einfach viel zu krass. Und wir sind aber dagegen und deswegen sagen wir Power 9. Und das ist unser unglaubliches Wortspiel.
Ah, ja, ich sehe hier gerade, Black Lotus ist natürlich dabei und so weiter. Ja, das, genau. Kenne ich. Alles klar. Die Links dazu gibt's in den Podcast-Notes. Vielen Dank, dass ihr mit mir über Eternals gesprochen habt. Und genau, wir hören uns hier nächste Woche wieder und sprechen dann tatsächlich endlich über First Cow von Kelly Reichardt. Wer hätte das gedacht? Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Streamen und im Kino. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast@yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt's in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl. Und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com/katz. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-BossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Shownotes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.